www.kamikaze-radio.de. Da sind wir wieder. Herr Binner aus Berlin. Hallo, Herr Binner.
Hallo, radiokamikaze.de.
Herr Binner, du hast ja schon ein paar Aufnahmen auch auf deiner Homepage, auf der MySpace-Seite.
Ist schon ganz stattlich geworden, ja.
Die sind ja alle absolut zum kostenlosen Download bei dir auf der Page.
Das ist richtig. Das kostet nichts und man darf sie auch weiter kopieren. Die Songs sind auch GEMA-frei, die darf man auch bei jeder Demo spielen.
Das heißt, da ist kein Geld mehr zu verdienen.
Nee, jetzt nicht im klassischen Sinne. Also es ist halt nicht so, dass ich sagen kann, oh, ich habe jetzt 350.000 Platten verkauft und krieg jetzt 1.000 Mark. Sondern es ist halt so, der ideelle Wert ist dafür umso höher. Dass ich halt weiß, okay, es gibt ganz viele Leute, die sich dieses Album irgendwie runtergeladen haben. Es gibt ganz viele Leute, die sich das dann auch weiter kopiert haben, die es verschenkt haben. Dann haben sie schon so Mails bekommen. Mein Vater hat zum 65. Geburtstag sich total über dein Männermusikalbum gefreut. Das hat mich stolz gemacht.
Ja, okay. Oder kann es vielleicht auch sagen, sage ich mal jetzt sehr kritisch, dass jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass ein Herr Binner in Flensburg live spielt und ich da vielleicht drunter lese Liedermacher, wo ich denke, ui, was soll das jetzt wohl werden? Und dann die Möglichkeit habe, auf deiner Homepage mir einfach mal die Songs downzuladen und sag, hey, hört sich doch geil an, da fahre ich mal zum Konzert hin.
Das ist zum Beispiel auch ein Anreiz, na klar. Es ist auch, muss ich jetzt mal sagen, genau das, was du gerade angesprochen hast, ist für mich ein ganz wunderbarer Punkt. Ich finde es ja ganz furchtbar, dass man sagt, Herr Binner, das ist so ein Liedermacher. Ich wollte auch nie ein Liedermacher sein. Als ich die Platte aufgenommen hatte und fertig war, sagte der Tilo mit H, bei dem ich die damals aufgenommen habe, ja genau, das ist jetzt einfach mal eine verdammt geile Liedermacherplatte. Und ich dachte, oh Scheiße, ich wollte nie Liedermacher werden.
Jetzt bin ich auch ein Liedermacher, nein.
Ja, das ist natürlich auch mit dem Namen so, nicht? Die Liedermacher, die heißen dann immer alle Torben Jansen oder, weiß ich nicht, Götz Wittmann oder so.
Hannes Wader.
Deswegen wollte ich natürlich auch einen Namen haben, der sich da abhebt, weil ich, für mich ist diese Liedermacher-Sache nicht das, wo ich mich so mit identifiziere. Ich habe mal das Ziel gehabt, alleine halt so zu rocken wie eine Punkband oder wie Johnny Cash mit einer Band gerockt hat. Ja. Johnny Cash war auch kein Liedermacher, sagen wir es mal so.
Ja gut, Johnny Cash ist ja auch, kann man Liedermacher sagen? Nee, kann man nicht, oder?
Nee, Johnny Cash war ein wirklich großer Sänger einfach. So.
Eigentlich so einer der ersten Punk-Rock'n-Roller so ungefähr.
Johnny Cash. Ja, aber hat sicherlich, glaube ich, der Erste, der halt wirklich damit Erfolg gemacht hat, dass er sehr ehrlich war und dass er keinen Pop gemacht hat, sondern dass er Geschichten erzählt hat, die er gehört hat, die er erlebt hat, die Leute angesprochen haben, die nicht den geraden Lebensweg gegangen sind. Johnny Cash hat für Leute im Knast gesungen, Johnny Cash hat über Ehebruch gesungen, über Kokainsucht. Das war gerade im Country damals ein totales Tabuthema, wo alle anderen mit wir malen die Welt schön bunt an und haben uns alle ganz lieb und mich und nationaler Stolz und so ein Kram. Und Country auch viel gesungen haben, weil Johnny Cash, da ist ich ja so der Punk, der sich da hingestellt hat und einem gesungen hat und ich nehme die Pillen und dann knall ich meine Alte ab, wenn ich auf Koks bin. Das ist natürlich auch für mich so ein Stück Ziel, zu sagen, meine Songs sollen nicht irgendwie Popmusik, Single-Song, lalala, alles schön, sondern ich will erzählen, was in meinem Leben passiert, ich will erzählen, wie es mir geht. Und es gibt Leute, die das sehr nachvollziehen können. Und das ist auch wieder eine schöne Sache, wenn man die Musik umsonst reinstellt. Man kriegt einfach ein tierisches Feedback von Menschen, die einem ganz, ganz tolle Sachen sagen zu der eigenen Musik.
Ja, das stimmt, ja. Ich frage mal, wenn du jetzt live auf der Bühne stehst, deine Playlist ungefähr, wie lang ist die?
Es hängt von der Bühne ab. Also ich habe neulich im SO36 für Poolstar, so eine Berliner Band, die jetzt bei Rotten eine Platte aufgenommen hat und gerade durchstartet, habe ich Support gemacht, da habe ich 20 Minuten gespielt.
Ja.
Das war auch völlig okay. Ich habe aber auch schon Konzerte gespielt, wo ich alleine mal locker 1,5 Stunden so hingelegt habe. Mit dem Bierturnieren haben wir, glaube ich, unser Rekord war über 4 Stunden zu kommen. Ja.
4 Stunden? Das
ist, solange es was zu trinken gibt, geht auch immer noch ein Song.
Ich wollte gerade sagen, ich sag mal, der Vorteil ist zum Beispiel, wenn du jetzt als Herr Binner unterwegs bist, es gibt da keine Streitereien wegen Backstage-Bier oder sowas.
Nee. Also, das ist total super. Es fängt ja mit der Gage an, musst dich mit niemandem teilen. Das heißt, genau. Auch schon wenig Gage ist viel Kohle.
Die Kiste Bier ist für
Herr Binner. Es geht mit dem Soundcheck los. Du musst nicht irgendwie eine Stunde dastehen, wo der Drummer dann zum 13. Mal seines Snare nachstimmt. Währenddessen der Bassist mal irgendwie seine Slap-Übung macht und der zweite Gitarrist irgendwie nochmal kurz seine Tappings irgendwie ein bisschen studiert. Ja klar, du sagst drei Bier und kriegst einen Kasten und bist glücklich. Ein Kasten durch vier ist halt irgendwie ein Kasten durch vier und ein Kasten alleine ist ein Kasten alleine.
Ja, Bandkiste halt, ne?
Die Bandkiste, genau, die mag ich auch gerne. Und wir haben es natürlich das auch geschafft mit den Bierturnieren, sozusagen so viel Bier zu kriegen wie vier einzelne Bands.
Weil die alle als vier einzeln angemeldet waren oder wie kam das?
Nee, weil wir gesagt haben, okay, der Deal ist ganz klar, wir wollen so viel zu trinken haben, wie wir wollen.
Ja.
Und ich glaube, unser Rekord war in Rostock, da hatten die uns vier Kisten auf die Bühne gestellt, wir sind dann gesagt, im zweiten Set zum Veranstalter, du, wir haben da so ein Problem und so, kam noch eine fünfte Kiste, dann hatten wir noch jeder 10 Freigetränke an der Bar und die letzten zwei Runden hat dann der Veranstalter uns noch so ausgegeben. Flens war es dann, glaube ich, zum Schluss. Und Cocktails wurden nicht mitgezählt. Also es war schon
ein feuchter
Abend. Ist ja auch Programm, ne? Bierteneure, klar. Wir trinken kein Wasser.
Aber das hört sich doch relativ viel an, was ihr da so trinkt dann.
Das ist eben bei den Bierteneuren auch das Verführerische. Du sitzt halt auf der Bühne und hörst drei Leuten zu, die du total gut findest, oder zwei, also wo die Musik selber auch totaler Fan von bist, wenn dann die hat deine Lieder singt, ich höre die einfach auch wirklich gerne und trinkst halt dabei dein Bierchen, dann spielst du selber mal einen Song und schwitzt dir ein bisschen was aus, da geht viel Flüssigkeit verloren. Wenn ich alleine spiele, muss ich auch sagen, da ist es nicht so viel. Also da trinke ich dann auf der Bühne vielleicht zwei Bier.
Okay, das, ja gut, das Problem
aber, ist... Aber natürlich noch fünf davor und 20 danach, aber das
ist jetzt... Ja gut, ich sag mal... Solange man nicht 20 davor und 5 nach dem Konzert trinkt, ist das ja schon okay.
Ist auch als Liedermacher der Vorteil. Also ich spiele jetzt, ich habe das auch mal neulich irgendwie nachgerechnet, seit ich 11 Jahre bin Gitarre, das sind jetzt 22 Jahre. Das heißt, so die grundsätzlichen Akkordgriffe kann ich auch noch spielen, wenn ich schon nicht mehr gerade laufen kann. Das würde in einer normalen Band, wo man dann auch virtuose Solos spielt oder so, ein Problem sein. Das ist, wenn man sich meine Musik anhört, irgendwie eben ganz gut machbar, dass letztendlich die Songs darauf ausgerichtet sind, dass sie mit 30% gitarristischer Fähigkeit spielbar sind.
Okay.
Also soll heißen, ich könnte auch weitaus virtuoser spielen, mich da hinsetzen und irgendwelche ganz wilden Zupfgeschichten machen oder irgendwelche spektakulären Solos, weil ich als Gitarrist technisch eben diese Versiertheit eigentlich habe, aber hab sie bewusst genauso weggelassen wie den Verstärker und gesagt, okay, die Songs müssen funktionieren mit Akkorden, die man einfach sehr simpel greifen kann. Und so ist es auch noch nie negativ aufgefallen mit dem Biertrinken. Also man kennt ja auch dann so Bands, wo der Sänger dann von der Bühne fällt. Ich habe auch mal mit einem Schlagzeuger gespielt, der dann rückwärts vom Drumhocker von der Bühne stürzte, weil er so besoffen war. Das war dann eher peinlich. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ich auf der Bühne war als Liedermacher und das Gefühl hatte, oh, jetzt hättest du aber weniger trinken sollen. Also das hält sich da auch doch sauber im Rahmen.
Ich meine, dass man mal ein Gitarrist oder ein Bass am Umfeld, das habe ich ja schon mal öfters gesehen irgendwo. Es sind ja auch nur Menschen.
Naja, gut, so kann man es auch sagen, ja.
Ich meine, das ist wieder die Frage, will man jetzt Musik machen, Punkrock als Musik machen, oder will man die Musik nutzen, ja, wie professionell will man rüberkommen auf ein Konzert? Das ist wieder die Frage, glaube ich.
Naja, also ich denke mal, wenn ich jetzt Konzerte selber spiele, habe ich auch schon im Kopf, wie ich selber auch Konzerte höre. Wenn ich auf ein Konzert gehe, dann ist es für mich zum Beispiel immer wichtig, dass die Band auch Songs spielt, die ich schon kenne. Deswegen schön eben, ich kann dieses Album reinstellen und da gibt's auch so Lieder, die mag ich da manchmal nicht unbedingt spielen, weil ich es schon so oft gespielt habe, aber wo ich weiß, die Leute, die jetzt hingekommen sind, wollen die hören. Ich wäre auch enttäuscht, wenn ich jetzt meinetwegen zu Tilo aufs Konzert gehen würde und der spielt nicht Punk oder Akustik oder zu Dias und der spielt nicht Ohne Sex oder zu Felix und der spielt nicht Waldorfschüler, auch wenn die diese Songs vielleicht alle selber nicht mehr hören können und so geht's mit vielen Liedern auch.
Und Boston Crab muss auch dabei sein.
Und soweit professionell finde ich immer, wenn jemand hinkommt zu einem Konzert, dann hat er auch das Recht, irgendwie die bestmöglichste Show geboten zu bekommen. Weil ich habe selber auch, also ich habe früher auch mal so für eine Zeitung hier in Berlin gearbeitet, aber ich habe irgendwie so Freitickets zu allem. Da habe ich auch oft Konzerte gesehen von Bands, die einfach durch waren, weil die schon so ewig auf Tour waren, dass die einfach keinen Bock mehr hatten. Und da habe ich mich selber als Zuschauer dann total geärgert. Darum gucke ich mir das jetzt an. Ja, ich weiß noch, Pantera, das war ein Drama, die sich dann nach einer halben Stunde auf die Bühne gesetzt haben und erstmal eine dicke Pfeife geraucht haben, weil sie eigentlich gar keinen Bock hatten, ein Konzert zu spielen.
Ja, ja gut, das geht nicht, sowas.
Ne, also das ist so, wo man dann selber sagt, naja gut, muss ich dann halt, also würde ich jetzt auch keinen Bock drauf haben. So den Anspruch habe ich für mich, dass die Leute, die hinkommen, die sollen irgendwie Spaß dran haben, die sollen was geboten kriegen, die sollen auch nochmal wiederkommen. Also es wäre mir, ist ja mal mein Wunsch, dass man in einem Laden wie jetzt Hummels Eck, wenn man da dreimal gespielt hat, halt Leute da sind, die sagen, ich weiß noch, ich war schon letztes Mal da und vorletztes Mal und ich komme auch nächstes Mal wieder, dass man so ein Stammpublikum kriegt. Das finde ich irgendwie eine schöne Geschichte so.
Ja gut, ich sag mal, wenn man erstmal so ein Stammpublikum hat, dann heißt es ja beim nächsten Mal irgendwie, Mensch, die spielen, komm mal mit, Kumpel, weißt du, der schleppt noch einen Kumpel mit rein und der kommt dann auch wieder und so sammelt sich das, richtig, ganz logisch, ne?
Richtig, und wenn man das einfach so ein paar Jahre jetzt so durchzieht, dann kann man das an ein Level bringen, wo das halt einfach super gut funktionieren kann. Mit, auch gerade mit diesem Liedermacher-Ding, das spielst du halt in Kneipen, spielst ja in den Kneipen halt immer wieder, es kommen jedes Mal vielleicht ein paar mehr Leute hin. An einem gewissen Punkt kann man dann ja auch mal überlegen, ob man doch mal eine CD vielleicht auch sogar verkauft und nicht zum umsonst Download macht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht macht man da auch zum umsonst Downloaden und verkauft noch CDs in hübschen Booklet, was dann schön fürs heimatliche CD-Regal ist. Mhm. Erstaunlicherweise gab es ganz viele Leute, die jetzt kamen und gesagt haben, bei Konzert, Mensch, ich habe mir das Album jetzt runtergeladen, aber hast du nicht eigentlich, ich zahle ja auch 1000 Mark oder weiß ich nicht, was die mal zahlen wollen, 10 Euro oder so, ich würde es gerne im Regal stehen haben. Na gut, kann ich mal gar nicht verstehen, weil ich habe kein Regal mehr, ich habe einen Laptop.
Ja gut, aber weißt du, ich bin auch noch so einer, ich hab's auch gern im Regal stehen. Ja, weiß nicht, das ist einfach, weiß nicht. Am liebsten dann auch noch auf Vinyl, weißt du, Vinyl im Regal als CD und auf MP3.
Ja nee, das wäre natürlich auch, das wäre eigentlich auch wirklich nochmal so ein Zukunftsprojekt, wenn dann das dritte Album vielleicht fertig ist, alle drei Alben zusammen als Sammlerbox in Vinyl mit 128-seitigem Fotobooklet irgendwie rauszubringen. Ist halt auch mal ein Kostenpunkt, ne? Also wenn du jetzt eben, wenn du das jetzt dann gesagt hast, ich verdiene damit ja kein Geld, aber ich muss ja auch so sagen, ich gebe auch keins für aus. Nicht? Also ich kann jetzt sagen, eine meiner Kosten, ich habe keinen Übungsraum als Liedermacher, der kostet sonst immer viel Geld. Ich muss keinen Röhrenverstärker irgendwie alle drei Monate zur Reparatur bringen. Ich habe eine Akustikgitarre, ich kaufe Seiten und muss zum Konzert kommen, das reicht. Und wenn ich eine Platte aufnehmen will, mache ich das in 3 Stunden.
Ja, sag mal, aber man kann es ja nicht.
Also, wenn ich die Platte umsonst zum Download reinstelle, habe ich auch keinerlei Kosten, weil wenn ich die pressen lassen würde, müsste ich jetzt auch erstmal irgendwie wieder Geld haben, was ich dann vorlege und dann über Verkauf wieder reinkriege. Und so spare ich mir auch eine Menge Stress.
Wenn man, der Vorteil ist auch, ich sag mal, wenn man es pressen lassen würde, würde es sowieso zum Download im Internet stehen. Und dann ist die Gefahr, wie viele CDs verkauft man letztendlich noch vom ganzen Presswerk. Und man will ja auch nicht großartig auf Kosten sitzen bleiben, gerade wenn man Einzelunterhalter ist ungefähr.
Ja, ich würde mal sagen, wenn man realistisch kalkuliert, dann kann man eine CD-Auflage machen und muss halt ungefähr 100 Alben verkaufen. Dann hat man eine gute Auflage auch wieder drin. Aber das muss natürlich auch erstmal verkaufen. Das ist halt so der Punkt. Also ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich damit jetzt Geld verdiene, aber ich kann es mir auch nicht leisten, da jetzt Geld zu investieren, was ich nicht wieder rauskriegen würde. Und das geht ja vielen Leuten so. Ich glaube, in der Liedermacher-Szene wird es viele Leute geben, die eben nicht mehr den Traum haben, jetzt, ich werde Popstar und verdiene Millionen, wäre der nächste Robbie Williams oder die nächsten Guns N' Roses oder so. Sondern man sagt, okay, es ist halt einfach die alltagskompatibelste Variante, Musik zu machen. Und deswegen war ich von diesem Konzept umsonst zum Download und einfach share your music, ja, also man kann ja dann über die Konzerte eben doch auch Geld reinkriegen. Also natürlich sind die Fahrtkosten immer das Wichtigste, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man spielt, die Leute ein Problem damit haben, dafür 5 Euro zu bezahlen. Das sehen die ja auch ein. Also gerade wenn man eben außerhalb von Berlin spielt, in Flensburg hatten wir das, also es war ausverkauft trotz Eintritt, das war überhaupt kein Problem, obwohl es eine Kneipe war, wo man normalerweise keinen Eintritt zahlt.
Also am coolsten ist es ja, bei 5 Euro Eintritt zu zahlen und dann noch für 3 Euro richtig voll zu sein.
Das klappt natürlich in keiner Kneipe mit den 3 Euro richtig voll. Das klappt eigentlich auch nur in so einem kleinen Spätkauf in Friedrichshain, da kostet nämlich in Sternburg Bier nur 45 Cent kalt.
Sterni Export.
Sternburg Export, weißt du? Und das war natürlich so, als Jugendlicher habe ich ganz viel gekifft, aber mal so ein 10er-Piece irgendwie war jetzt da auch nicht so doll. Und Alkohol hat mich in jungen Jahren gar nicht so gereizt. Und ich stand irgendwann vor diesem Spätkauf und dachte, ey, es ist irgendwie mächtig, ich habe jetzt 3 Euro irgendwie. Das sind irgendwie, warte mal, 6 Bier. Und 6 Bier irgendwie so auf nüchternen Magen. Also richtig voll ist man davon heute vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht muss ich heute denken, für 10 Euro richtig voll.
Aber es klingt schon gut.
Aber so 6 Bier sind schon erstmal für einen normalen Arbeitstag so eine ganz gute Abenddosis.
Das ist schon eine gute Dosis für einen Abend. Ich spiele den Song, wir quatschen gleich weiter.
Alles klar.